Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Hallo, hallo und willkommen zur bereits dritten Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll, dem Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer
und Magdalena Mahler. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit den Seewillen russischer Oligarchen in Salzburg beschäftigt. Heute geht es um die Reichen und Schönen und darum, ob es sich die gut vernetzten Freunderl in Salzburg richten können. In dieser Folge kommen illustre Personen wie Rene Benko, Sebastian Kurz und eben Markus Friesacher vor. Und ein Bauernhof am Geisberg, der mit einem Bauernhof im klassischen Sinn nicht viel zu tun hat.
Bevor wir jetzt anfangen, muss ich jetzt was einwerfen. Simon, du bist immer so das wandelnde Gesetzlexikon und während du dann im Podcast im Redefluss bist, kommen bei mir immer 1000 Fragen auf, aber ich bin viel zu langsam, dass ich da dazwischen was reinsage. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich einfach, wenn ich eine Frage habe, die unterbrich, Stopp sage und reingrätsche und es ist mir total egal, ob ich die damit aus dem Konzept bringe.
Okay, wenn es sein muss.
Klassische Einstiegsfrage. Wie ist denn die Geschichte zu dir gekommen?
Ja, Zeitung lesen ist grundsätzlich immer eine gute Idee, aber in dem Fall ist mir tatsächlich ein Artikel ins Auge gestochen aus den Salzburger Nachrichten vom 11. August 2023. Protagonisten dieses Artikels sind Christian Burtscher, früher Landtagsabgeordneter der Grünen von 1989 bis 1999, also ist schon eine ganze Weile her, und eben Markus Friesacher. Und Stein des Anstoßes war besagter Neubau im Grünland. Und vielleicht lese ich ein bisschen aus dem Artikel vor, weil es ist tatsächlich ganz interessant und ich kann es eigentlich selber fast nicht besser beschreiben. Also es geht grundsätzlich darum, das ist auch der Titel, grüner Kritiker wegen Besitzstörung geklagt, Unternehmer verteidigt Eigentum im Grünland. Das ist sozusagen die Headline. Um was ging's? Der Christian Burtscher ist oft am Geisberg wandern und spazieren und dem ist da dieser Protzbau im Grünland aufgefallen und er hat davon Fotos gemacht. Ich zitiere, der Beklagte hat vor einigen Wochen Fotos von, Zitat, einer unnötigen Bodenversiegelung gemacht. Die Zufahrtsstraße gleiche einer Landebahn. Beim Fotografieren dürfte er das Grundstück zumindest knapp betreten haben. Nicht bewusst, sagt er, und ich kann an solchen Dingen nicht vorbeigehen. Burtscher habe das wiederholt getan, sagt Friesacher. Er geht bei uns ein und aus und fotografiert neben meinen Mitarbeitern. Diese hätten ihn aufgefordert, das zu unterlassen. Nun reicht es den Bauernherren offenbar. Nach 3-4 Mal, Eigentum ist Eigentum. Der Kritiker meint, die Objekte hätten gar nie genehmigt werden dürfen, weil der Immobilienunternehmer kein Bauer im Sinne des Gesetzes sei. Friesacher widerspricht, ich bin in die Landwirtschaftsschule gegangen, habe eine Betriebsnummer und mehrere andere Bauernhöfe. Wir sind seit Generationen Bauern. Die Behörden hätten alles feinst säuberlich bewilligt.
Markus Friesacher, das ist jetzt zwar ein bekannter Name in Salzburg, aber ich bin mir nicht sicher, ob den alle so kennen, wer das genau ist. Magst du ein bisschen erzählen, wer das ist? Ein Landwirt.
Ja, Landwirt. Da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Also jedenfalls kein Landwirt im klassischen Sinne. Das ist er sicher nicht. Markus Friesacher stammt aus der bekannten Gastronomie- und Unternehmerfamilie Friesacher in Anif. Man kennt ja auch das Hotel dort. In den 1990er Jahren war er Rennfahrer und ist dann ins Tankstellenbusiness eingestiegen. Er hat begonnen, Discount-Tankstellen auf den Hofer-Parkplätzen zu errichten und hat dazu im Jahr 2009 Rene Benko als Partner ins Boot geholt. Der hat dann 50% seiner Firma FE Trading übernommen. 2015 haben Friesacher und Benko dann 66 Tankstellen um 57 Millionen Euro an die OMV verkauft. Also sie haben einen Großteil ihrer Tankstellen weiterverkauft, offenbar sehr lukrativ. Also Herr Friesacher ist auch sicher kein Armer, sondern offenbar Multimillionär, kann sich vieles leisten.
Er war dann ein guter Unternehmer.
Ja, also unternehmerisch sehr erfolgreich, also kein Zweifel daran. Er war dann von 2016 bis 2020 sogar Senior Vice President der OMV, ist 2018 auch noch in den Aufsichtsrat der Hypo Salzburg berufen worden. Und er hat 2018 mit seiner MF-Gruppe die Gmundner Keramik, also das Unternehmen aus Gmunden, die Teller und so, die es bei der Oma gibt, herstellen, gekauft. Und er hat zwei.
Kannst du nicht sagen, bei der Oma, das ist.
Ist so.
Ganz in.
Ist in.
Nein, ich weiß nicht.
Also, ich weiß nicht. Ich hab's nicht.
Meine Oma hat's gehabt,
ja. Ja, eben. ja, er hat dann auch 2022 unter dem Namen Gmundner Lodge ein Nobelresort in Namibia eröffnet und 2024 schließlich seine verbliebenen 9 LKW-Tankstellen ebenfalls an die OMV verkauft und im selben Jahr dann mit Sebastian Kurz eine Firma zum Handel mit chemischen Produkten gegründet, die KFF Vision Green GmbH, an der er ein Drittel der Anteile hält. Und ja, angesichts dieser zahlreichen unternehmerischen Tätigkeiten ist seine Nebenerwerbslandwirtschaft sicher nur von eher untergeordneter Bedeutung. Und ja, heute werden wir der Frage nachgehen, ob es sich im gegenständlichen Fall tatsächlich um eine bäuerliche Tätigkeit handelt oder ob es vielleicht vielmehr um lukrative Immobilienentwicklungen unter dem Deckmantel der Landwirtschaft geht.
Okay. Jetzt haben wir viel gehört, aber irgendwas Freundschaft mit Sebastian Kurz, René Benko, nur privat oder glaubst du, ist da eine politische Verbindung dahinter, zum Beispiel zur ÖVP?
Ja, also diese Nähe zur ÖVP, die gibt es zweifelsohne, die wird auch öffentlich durchaus zelebriert, zusammen mit Sebastian Kurz hat Markus Friesacher in den letzten Jahren jeweils einen Festspielempfang in Salzburg im Café Bazar gegeben unter dem Titel Schinkenfleckerl und Gin Tonic, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht beim ersten Mal noch Krautfleckerl und Gin Tonic geheißen hat, aber ich finde das eigentlich beides ziemlich grauslich klingt, oder was sagst du da?
Ja, wir haben vorher schon diskutiert, ich mag ja beides. Ich mag Krautfleckerl wahnsinnig gern, ich mag Gin Tonic wahnsinnig gern. Beides zusammen, üble Mischung.
Ja, ist eine üble Mischung. Also jedes für sich okay, aber zusammen unappetitlich. Ja, aber zur ÖVP-Connection ist vielleicht auch nicht ganz geschmackig. Es gibt von diesem Empfang auch Fotos, Sebastian Kurz, Markus Friesacher und auch strahlend mit dabei Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Also man lacht gemeinsam, man feiert gemeinsam. Das ist offenbar die Gesellschaft, in der man sich durchaus wohlfühlt und wo es keinerlei Berührungsängste gibt.
Jetzt haben wir die Hintergründe geklärt. Jetzt aber zum Thema. Friesacher Baum Geisberg, der, glaube ich, in die Unterlagen als Geisberghof bezeichnet wird.
So ist es.
Und du hast zuerst den Zeitungsartikel vorgelesen und hast dann daraufhin, glaube ich, eine Anfrage am Landtag eingebracht. Was ist bei der Anfrage rausgekommen?
Ja, habe ich gemacht. Es haben sich dann tatsächlich noch weitere Personen gemeldet, denen das da oben auch aufgefallen ist und die gesagt haben, schau dir das doch einmal an, das ist ja ein Wahnsinn, wie geht das eigentlich? Und ja, wir haben dann mehrere Landtagsanfragen eingebracht und ja, wir sind dann schon auf Hinweise gestoßen, die den Zweifel aufwerfen, ob da tatsächlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Ja, aber was genau hast du denn rausgefunden? Also was ist das, wo du denkst, da kann was nicht stimmen?
Nee, es beginnt schon damit, dass dieses Grundstück, es war vorher unbebaut, also es war tatsächlich landwirtschaftliches Grünland, denn das hat nicht der Markus Friesacher persönlich gekauft, so wie man es vielleicht noch Lektüre des Artikels vermuten würde, wo er sagt, er hat das gekauft und er ist ja Landwirt. Nein, es war eine Firma von ihm, nämlich die Markus Friesacher GmbH und Co. KG, das ist eine juristische Person. Und jetzt gibt es gesetzlich die Regelung, dass man für den Erwerb von Grünland, Grundstücken, von landwirtschaftlichen Grundstücken grundsätzlich eine sogenannte Landwirteeigenschaft braucht. Nur in Ausnahmefällen kann man davon absehen. Und diese Landwirte-Eigenschaft, die können nur sogenannte natürliche Personen haben und keine Firmen, also juristische Personen.
Aber darf ich kurz fragen, ist Grünland gleich landwirtschaftlicher Grünland, landwirtschaftliches Grünland oder ist da ein Unterschied?
Es gibt verschiedene Grünlandkategorien, aber da will ich gar nicht zu sehr in die Untiefen des Raumordnungsgesetzes eintauchen.
Für jedes Grünland
in dem Fall war es landwirtschaftliches Grünland und für den Erwerb dessen muss man eigentlich Landwirt sein, was, wie ich auch durch meine Anfrage beantwortet bekommen habe, die Firma vom Herrn Friesacher jedenfalls nicht ist.
Ja, und die Firma ist eine juristische Person und keine natürliche.
So ist es, genau. Deswegen ist dann schon einmal die erste Frage, wie ging das überhaupt? Ich habe dann in weiterer Folge auch Akteneinsicht genommen, wir haben uns diese ganzen Einreichunterlagen angesehen und es war dann in vielerlei Hinsicht spannend, weil angekreuzt wurde, quasi die antragstellende Person hat die Landwirte-Eigenschaft, wurde ja angekreuzt. Es wurde von der zuständigen Behörde dieser offensichtliche Widerspruch nicht näher berücksichtigt. Man ist dem nicht nachgegangen. Es wurde dann darauf verwiesen, es gibt tatsächlich eine Ausnahmebestimmung im Raumordnungsgesetz, dass auch juristische Personen Grünland kaufen können, wenn der sogenannte Verfall droht. Also das heißt, wenn jetzt ein echter Landwirt in finanzielle Schwierigkeiten kommt und dem die Betriebsschließung und eine Zwangsversteigerung oder sowas in die Richtung droht, sozusagen dieses Grünland droht zu verfallen, dann können ausnahmsweise eben auch juristische Personen dieses Grünland erwerben. Und ich habe mir dann diese Unterlagen angesehen und da gibt es dieses sogenannte Protokoll der Grundverkehrskommission. Und auf diesem Protokoll gab es dann auf der Rückseite einen handschriftlichen Vermerk, wo dann aufgeschrieben wurde, dass angeblich der sogenannte Verfall gedroht hätte. Und der Vertreter der Bezirksbauernkammer hätte das auch bestätigt. Man hat es aber tatsächlich nicht näher geprüft und wie gesagt, das mutet schon eigenartig an, wenn man das dann nur irgendwie handschriftlich auf der Rückseite quasi auf einem Schmierzettel vermerkt. Also da gibt es schon erste Zweifel, war das alles tatsächlich so? Man hat sicher nicht sehr gewissenhaft geprüft, das traue ich mir sagen.
Friesacher hat dann neu gebaut oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, und zwar ordentlich.
Und zwar was?
Nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ja, einen Bauernhof, wobei ich das Wort Bauernhof in dem Zusammenhang eher unter Anführungszeichen setzen möchte.
Weil?
Weil wir haben uns die Pläne angesehen, also die waren auch Teil dieser Akteneinsicht. Und wenn man sich dann anschaut, was da tatsächlich errichtet worden ist, dann ja mit einer Landwirtschaft im klassischen Sinn hat das Gebäude relativ wenig zu tun, so wie der Markus Friesacher selbst da wenig mit einem klassischen Landwirt zu tun hat. Vielleicht darf ich nur erwähnen, er hat dieses Grundstück dort oben ja um einen durchaus stolzen Preis erworben. Er hat dort über 2 Millionen Euro bezahlt und wie gesagt, das hat seine Firma erworben, die laut Firmenbuch in den Bereichen Immobiliengesellschaft, Ankauf und Vermietung von Grundstücken für den Tankstellenbereich aktiv ist. Also jetzt die Landwirtschaft liegt da vielleicht nicht so nahe. Und wir haben dann ein bisschen auch ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn nur um die Kosten des Grundstücks wieder zu verdienen. Und das ist schon interessant, also ohne, dass man da jetzt nur einen neuen Bauernhof gebaut hätte. Und das würde sehr, sehr lange dauern, nämlich ich bin da gekommen auf 154 Jahre wird es brauchen, wenn man dort einen durchschnittlichen Betrieb errichtet. Also der Verdacht, dass es da vielleicht weniger um die landwirtschaftlichen Erträge geht, der liegt natürlich nahe. Und wie gesagt, wir haben uns dann auch die Pläne angesehen und die unterschiedlichen Stellungnahmen und Gutachten, die da eingebracht worden sind. Und das sind dann durchaus weitere Zweifel aufgetaucht. Darf das vielleicht aus dieser Anfrage auch vorlesen, die ich da eingebracht habe, wo wir das versucht haben, nochmals aufzuzeigen. Die Grundfläche, die da verbaut worden ist für das Bauernhaus, sind 764,1 51 Quadratmeter. Die Gesamtgeschossfläche des Bauernhauses sind 614 Quadratmeter oberirdisch und 226 Quadratmeter unterirdisch. Und das Wirtschaftsgebäude hat eine Gesamtgeschossfläche von 585 Quadratmetern oberirdisch und 557 unterirdisch. Eine Gesamtgeschossfläche, wenn man es dann zusammenrechnet, von fast 2000 Quadratmetern.
Wirtschaftsgebäude, und was ist da drin?
Stall. Was ist da drinnen? Wenn man sich dann anschaut, wie groß ist der Stall, das ist ein gutes
Stichwort. Es gibt einen Stall.
Aber die Frage ist, ob das nicht mehr ein Alibi-Stall ist, weil das habe ich mir dann auch im Plan angesehen. Laut dem vorgelegten Betriebskonzept gibt es einen Schafstall mit Lämmerschlupf mit einer Größe von 28 Quadratmetern, sowie einen Rinderstall mit zwei Buchten von 26,49 bzw. 36,34 Quadratmetern.
Also Hobbybauer.
Das heißt, also für die insgesamt 2000 Quadratmeter Geschossfläche, die sie dort gebaut haben, waren rund 90 Quadratmeter für die Tierhaltung vorgesehen. Das sind ungefähr 4,5% der Gesamtfläche. Also da steht die Tierhaltung, glaube ich, nicht unbedingt im Fokus. Glaube ich, kann man durchaus sagen. Ja, auch die Agrarabteilung des Landes sah mehrere Ungereimtheiten, so heißt es in der Stellungnahme an die Gemeinde, dass aufgrund, Zitat, festgestellter Widersprüche das vorgelegte Stallgebäude zum Betriebskonzept, in Klammer fehlender Stallraum für Rinder und Schafe, eine Überarbeitung der Stallplanung, aber auch des Betriebskonzepts und eine Vorlage an den Amtssachverständigen erfolgen soll. Und überhaupt schrammt der Betrieb laut dem Betriebskonzept knapp an der gesetzlichen Mindestleistungsfähigkeit vorbei. Wieder Zitat, eine Überprüfung des vorhandenen Flächenäquivalents ergibt, dass mit den kaufgegenständlichen Flächen das geforderte Flächenausmaß knapp überschritten wird. Also es geht sich gerade noch aus. Und es gibt noch weitere Kritikpunkte, Zitat, Einfahrten-Tore sowie insbesondere vorhandene Säulen im Stallbereich lassen eine maschinelle Entmistung, zum Beispiel mit Hoftrack, nur eingeschränkt zu. Ausläufe, Mistlagerstätte und Jauchegrube fehlen derzeit in der vorgelegten Planung. Also
war das jetzt alles während der Planung oder ist da schon gebaut gewesen?
Na, das war quasi bei der Planeinreichung. Mhm. Da hat man schon festgestellt, also dass die ursprünglich vorgelegten Pläne irgendwie nicht wirklich nach einem Bauernhof ausschauen. Ich habe dann nachgefragt, wie ist das aufgegriffen worden, hat man das geändert? Angeblich wurden die Pläne dann noch abgeändert, aber die Größen, die ich vorher vorgelesen habe, die sind dann so gebaut worden. Ja. Also es ist tatsächlich eher eine, ja, neben Landwirtschaft. Und der Amtssachverständige hat dann auch noch festgehalten, das lese ich auch noch vor, weil es einfach gut das illustriert. Das geplante Wirtschaftsgebäude orientiert sich aus fachlicher Sicht stark an architektonischen Zielsetzungen des Einschreiters bzw. Planers. Dies geht zulasten der Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit des Gebäudes und ist nicht zur Gänze mit dem Bewirtschaftungskonzept abgestimmt. Also auch da sieht man, es ging darum, sich dort ein möglichst repräsentatives Anwesen mit bäuerlichem Anstrich zu errichten und nicht unbedingt einen neuen Bauernhof, der tatsächlich als solcher betrieben und überlebensfähig ist, weil diese Kosten, also es sind da zig Millionen investiert worden in das Grundstück, in den Bau, das kann man mit einer Landwirtschaft in hunderten Jahren nicht verdienen. Also es ist komplett lebensfremd zu glauben, dass man das mit Landwirtschaft verdienen kann. Und was noch besonders interessant ist, weil das eine ist der Grundverkehr, also die Zustimmung zu dem Geschäft, und das andere ist dann quasi die Baubewilligung für den Bau, weil man im Grünland ein Einzelbewilligungsverfahren braucht. Und es ist so, dass für eine Einzelbewilligung im Grünland strenge Voraussetzungen gelten. Es braucht immer einen sogenannten besonderen Grund, weil Bauführungen im Grünland eine Ausnahme sind, weil Grünland eigentlich Grünland bleiben soll. Das ist ja sozusagen der Grund, warum man das im Gesetz streng schützt, dass nicht jeder irgendwo da große Bauten einfach in die Wiesen setzen kann. Wir wollen das Grünland ja eigentlich schützen und das ist ein Beispiel dafür, wo man diese Bestimmungen doch sehr weit ausgelegt hat und ich würde der Ansicht sein, man hat hier gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen und man hat das nicht so streng geprüft, wie man es hätte tun müssen und man hat etwas bewilligt, was das Gesetz in der Form eigentlich nicht vorsieht.
Bei der Einzelbewilligung, magst du mir kurz erklären, wer entscheidet denn überhaupt bei so Einzelbewilligungen, also ob die akzeptiert wird oder nicht?
Einzelbewilligungsverfahren machen die Gemeinden tatsächlich. Grundverkehrsverfahren sind mittlerweile auf Landesebene, da gibt es eine Grundverkehrsbehörde. Früher waren es noch die Grundverkehrskommissionen in den Bezirken bzw. den Bezirkshauptmannschaften, die haben den Grundverkehr angesehen. Wie gesagt, das in der Grundverkehrskommission, damals hat man relativ rasch durchgewinkt, hat das nicht besonders genau geprüft. Und das Einzelbewilligungsverfahren für den Bau ist bei der Gemeinde gelaufen und auch da hat man nicht wirklich streng geprüft. Und auch da gab es dann wieder kritische Stellungnahmen vom Land, die gesagt haben, das mit dem besonderen Grund hat man sich eigentlich in dem Verfahren nicht näher angesehen. Und man hat auch darauf hingewiesen, dass der Herr Friesacher ganz in der Nähe schon über einen Bauernhof verfügt, weil, und das ist vielleicht auch noch interessant, sie haben das, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzureichen, aber in dem Fall haben sie mit einer Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebs argumentiert und das auf diese Weise eingerichtet und da hat das Land gesagt, der Herr Friesacher hat ja schon einen Bauernhof dort, ganz in der Nähe, warum muss der einen neuen gründen? Und dann haben wir in den Akten eine Absichtserklärung unter anderem gefunden, wo dann gestanden ist, das soll eine eigenständige Betriebseinheit sein, da werden auch alle Betriebsmittel, Maschinen extra dort für diesen neuen Betrieb gekauft. Und es gibt dann auch noch eine von ihm unterschriebene Absichtserklärung, wo er dann ausführt, dass diese Landwirtschaft dann von seinem Sohn übernommen werden sollte, sobald er die Volljährigkeit erreicht hat. Tatsächlich ist es aber zumindest, wie ich das letzte Mal nachgefragt habe, ich glaube, das war im Jahr 2024, nicht erfolgt. Also der Markus Friesacher hat hier im Vorfeld mehrere Zusagen oder Versprechungen gemacht, die dann faktisch nicht eingehalten wurden. Also auch da kann man natürlich schon den Verdacht sehen, dass man da vielleicht von Anfang an schon falsche Tatsachen vorgespiegelt hat. Ich kann das nicht beweisen, aber es ist jedenfalls bemerkenswert, dass da einige Ankündigungen gemacht wurden, die dann nachher nicht eingehalten worden sind. Und das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, es gab ja durchaus Gerüchte und wenn man sich das insgesamt ansieht, wie ist dieses ganze Projekt entstanden, was ist dort gebaut worden, dann könnte man schon annehmen, dass das vielleicht so stimmt, dass von Anfang an eigentlich geplant war, das als Immobilienprojekt zu entwickeln, weil es ist wirklich eine Traumlage dort oben.
Super.
Es ist wirklich schön und ja, das wäre möglicherweise für jemanden, der da einen schönen Zweitwohnsitz sucht, durchaus interessant. Und man, glaube ich, könnte sich schon vorstellen, dass mancher bereit wäre, dort sehr viel Geld zu bezahlen. Allerdings, und vielleicht ist uns zumindest das gelungen, haben wir diese Pläne, glaube ich, erfolgreich durchkreuzt, weil durch die Aufmerksamkeit, die es medial gegeben hat, das haben wir ja dann alle Medien berichtet, auch überregional, Standard hat mehrere Artikel dazu geschrieben, war natürlich die Aufmerksamkeit dort und es war klar, das kann man jetzt nicht einfach so schnell weiterverkaufen. Also das spürt es nicht, das ist jetzt am Radar der Behörden. Ja, und vielleicht, wenn ich das auch noch anfügen darf, zu diesem Haupthaus oder zu diesem Haus, das dort errichtet worden ist, es ist wirklich, also sagenhaft. Gibt es auch Fotos, werden wir vielleicht einmal bei Gelegenheit einblenden und das zeigen. Also es ist eine Riesenbude. Es ist ein dreistöckiges Haupthaus, ein landwirtschaftliches Nebengebäude. Es gibt eine Tiefgarage und einen Schwimmteich. Und da habe ich nachgefragt, weil der Schwimmteich, der war auf keinen Einreichplänen ersichtlich, der ist einfach gebaut worden und ich habe dann nachgefragt, was ist mit dem, also ist der irgendwann einmal bewilligt worden und die Gemeinde Elsbeten, also ist auf Gemeindegebiet von Elsbeten, hat dann geantwortet, das ist kein Schwimmteich, das ist ein Löschteich. Also auf den Fotos kann man aber ganz eindeutig erkennen, da gibt es so eine Stiege hinein, also wahrscheinlich für den Löschschlauch, ja, dass man nicht hineinstolpert, wenn man da Handlungen vornimmt. Es gibt so eine schön gestaltete Absperrung, wahrscheinlich, dass die Kühe nicht hineinfallen in diesen Löschteich, könnte man vermuten. Und es ist insgesamt sehr großzügig ausgeführt worden. In diesem dreigeschossigen Wohnhaus gibt es eine Stube, eine Küche, einen Wirtschafts- und einen Verkostungsraum. Im Obergeschoss gibt es zwei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer, einen Besprechungsraum und eine Bibliothek und im Dachgeschoss auch eine Galerie und einen Masterbedroom, abermals mit eigenem Bad sowie zwei begehbare Kleiderschränke. Also für die Bauern.
Für die unterschiedlichen.
Ja. Naja, klar, also braucht man einen begehbaren Kleiderschrank. Klassischer Bauernhof, wie man ihn kennt, möchte man sagen.
Ja. Nochmal kurz zur Einzelbewilligung zurück, weil ich komme ja aus der Kommunalpolitik und es ist immer für mich schwierig. Also Einzelbewilligungen werden durchdiskutiert in der Gemeindevertretung. Und ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich ja nicht finde, dass wir teilweise die Kompetenzen, also die fachlichen Kompetenzen dazu haben, das Raumordnungsgesetz zu kennen, das entscheiden zu können, oder?
Das ist oft einmal ein Problem, dass da Gemeindevertreterinnen überfordert sind, ja, weil sozusagen die gesetzlichen Bestimmungen zu lesen, auslegen zu können, die Judikatur dazu zu kennen, also das ist, da kennen sich nur sehr wenige aus. Und deswegen werden ja auch Stellungnahmen etwa des Landes eingeholt. Und wie wir vorher vorgelesen haben, gab es ja da auch von Landesseite durchaus kritische Einwendungen. Die wurden aber alle, glaube ich, nicht wirklich weiter verfolgt und irgendwie dann am Schluss vom Tisch gewischt. Man hat sich dann mehr auf den Ortsplaner verlassen und auf die Raumordnungsgutachten, die halt der Einschreiter beigebracht hat, wo das natürlich anders dargestellt wurde.
Alles Argumentationssache.
Und man hat dann ja seine Argumentation als die stichhaltigere gesehen und hat das bewilligt. Wie gesagt, ich habe mich jetzt schon intensiver mit dieser ganzen Einzelbewilligungsthematik beschäftigt und da gibt es eine einschlägige höchstgerichtliche Judikatur, die sagt, der besondere Grund ist eng auszulegen. Also du musst wirklich argumentieren, warum braucht es dieses Gebäude für diesen landwirtschaftlichen Betrieb? Und das ist eigentlich das, was im Vordergrund stehen sollte. Wenn man schon im Grünland baut, sagt das Gesetz und auch die Rechtsprechung, dann sollten die dafür errichteten Gebäude natürlich der Landwirtschaft unmittelbar dienen. Bei diesem Riesenprotzbau, ich habe es ja vorher vorgelesen, wie groß das ist, was dort alles für Räumlichkeiten errichtet worden sind und wie wenig Rolle die Landwirtschaft spielt, kann man ja nicht wirklich davon ausgehen, dass das der Landwirtschaft im engeren Sinne so dienlich ist. Also das fällt eher in den Bereich der hobbymäßigen Landwirtschaft oder der Liebhaberei. Das ist aber eigentlich gesetzlich eindeutig, dass es dafür keine Einzelbewilligungen geben darf. Das ist sicher kein besonderer Grund, der im Gesetz vorgesehen ist. Gut, es ist jetzt passiert, das Ding ist gebaut, es steht dort oben. Mittlerweile, glaube ich, kann man auch keine Besitzstörungsklagen mehr riskieren, weil mittlerweile auch ein großes Tor und ein Zaun davor ist. Also es ist auch weiträumig abgesperrt. Es gibt eine lange Zufahrt, an deren Ende bei der Straße eben dieses Tor ist. Also heutzutage könnte man nicht wie der Christian Burtscher da versehentlich auf das Grundstück gehen.
Versehentlich Fotos machen.
Ja, ich würde sagen, zum Glück hat er Fotos gemacht, weil wenn er da nicht hartnäckig gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nicht medial aufgeschlagen, dann hätten wir uns das vielleicht auch nicht näher angesehen und hätten nicht diese diversen Ungereimtheiten aufdecken können. Ich hoffe, es bleibt für die Zukunft zumindest übrig, dass die Behörden genau hinsehen und diese Fälle wirklich genau überprüfen und nicht einfach durchwinken, weil es vielleicht der Herr Friesacher ist, mit dem sich in dem Land niemand verscherzen will, weil es ein einflussreicher, reicher Unternehmer ist. Das geht nicht. Vor dem Gesetz sollten alle gleich sein und es sollte keine Sonderbehandlungen geben für gut vernetzte Unternehmer, die was auch immer bauen wollen.
Jetzt sind wir schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Ich würde ganz gerne nur mal kurz zusammenfassen, weil also wir haben einen Markus Friesacher, der sich ein landwirtschaftliches Grünland gekauft hat. Nicht er selbst, sondern seine Firma, was er eigentlich gar nicht hätte dürfen, weil die Firma kein Landwirt ist. Also er hätte es nicht kaufen dürfen.
So sehe ich das, ja.
Genau. Dann hat er da einen Bauernhof gebaut, der eigentlich so, wie er gebaut worden ist, nicht bewilligungsfähig war. Aber es hat trotzdem irgendwie geklappt. Er hat Dinge versprochen, die er nicht eingehalten hat. Und bei den Behörden gibt es wenig Unterlagen, kaum Dokumentation dazu. Also es schaut so aus, als würde das Ganze quasi durchgewunken worden sein.
Es macht zumindest stark den Eindruck. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn solche Fälle schlecht dokumentiert sind, wenn wenig veraktet wird, wenn es dazu irgendwie nur Formblätter gibt, wo dann was angekreuzt ist und vielleicht noch handschriftliche Ergänzung dazu gemacht wird, aber kein Protokoll im eigentlichen Sinn geführt wird, wo man die Entscheidung der zuständigen Behörde nachvollziehen kann. Das ist wichtig und mittlerweile hat sich da tatsächlich etwas geändert. Ich habe es vorher schon kurz mal erwähnt, es gab eine Änderung in der Behördenstruktur, also diese früheren Grundverkehrskommissionen auf Ebene der Bezirkshauptmannschaften, die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt eine landesweite Behörde und die sind zum Glück sehr umfangreich in der Dokumentation ihrer Entscheidungen. Also ich habe da andere Fälle, auf die wir dann später vielleicht noch zu sprechen kommen, in anderen Ausgaben. Da hat sich die Behörde wirklich sehr, sehr bemüht, ihre Erwägungen, ihre Entscheidungsgründe ausführlich darzulegen. Und ich glaube, das hat schon geholfen, dass wir eben in solchen Fällen auch genau hinschauen. Und das wird jetzt besser gemacht. Und ich bin zuversichtlich oder ich hoffe doch, dass sie sowas in dieser Form nicht mehr wiederholen wird.
Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Die nächste Folge dreht sich ebenfalls um einen dubiosen Bauernhofdeal in Pinzgau, durch den ein Immo-Investor zum Landwirt mutierte.
Ja, das ist eine spannende, tragische und empörende Geschichte rund um das Hinterlehngut in Saalfelden. Eine Geschichte mit vielen Wendungen, mit Erfolgen und Rückschlägen. Abonniert unseren Podcast, um sie nicht zu verpassen. Und wenn auch du Fälle kennst, die wir uns mal etwas genauer ansehen sollten, dann schreibe uns per DM auf TikTok oder Instagram oder per E-Mail an simon.hofbauer@groene.at.
Ja, danke, dass ihr wieder mit uns unterm Teppich geschaut habt. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuhören und danke fürs Hinsehen.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.